This is Headline.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Berufsringkampfs. Ich melde mich heute von einem weiteren ungewöhnlichen Ort, nämlich aus einem Auto heraus, zur Abwechslung mal. Wir sind nämlich gerade zurückgekommen vom WXW Shortcut to the Top Event und lassen die Geschichte jetzt nochmal ein bisschen Revue passieren. Wir, das bin zum einen ich, Olaf Bleich. Ich bin eigentlich freier Redakteur, Autor und vor allem Wrestling-Fan seit über 25 Jahren. Neben mir sitzt der David. David, stell dich doch gerade mal ganz kurz vor.
Ich bin der David, auch seit 20 Jahren Wrestling-Fan, ungefähr durch Olaf dazugekommen, immer dabei geblieben, viel Spaß dabei gehabt und regelmäßiger WXW-Zuschauer in Oberhausen.
Genau, den schleppe ich nämlich immer mit, während gerade eine Katze bei uns hier am Auto vorbeischleicht. Den schleppe ich immer mit nach Oberhausen und ja, das war jetzt auch schon unser viertes Shortcut to the Top, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche insgesamt. Shortcut to the Top, das muss man ja ganz kurz vielleicht erklären, das ist sozusagen die WXW-Variante des WWE Royal Rumble. Das heißt also, der Hauptkampf des Abends ist immer eine große Battle Royale, bei der die Wrestler alle 90 Sekunden in den Ring kommen, insgesamt 30 Leute, und am Ende gewinnt dann der, der noch nicht übers oberste Seil rausgeworfen worden ist. Aber bevor es zum Hauptkampf kam, gab es ja noch einige andere Kämpfe. Und da fangen wir doch am besten mal ganz vorne an. Und vorne ist ja bekanntermaßen immer die Pre-Show, beziehungsweise das Warm-Up. Naja, das Warm-Up ist ja bei WXW zuletzt ein bisschen gescholten worden, gerade in Oberhausen. Wie fandest du es denn diesmal?
Ich fand es ganz solide. Der Kampf war unterhaltsam, der uns da geboten worden ist. Insgesamt ist aber das Problem, dass man, wenn man WXW verfolgt, die Video-Packages, die man da zu sehen bekommt, man kennt sie halt. Und wenn man die Warm-Up-Show miterlebt und man dann den ganzen Abend dabei ist, ist es halt ein Problem, dass man einzelne Videosegmente 5-6 Mal sieht. Das ist einfach zu viel. Es war insgesamt ja ein sehr, sehr toller Abend, soweit, das können wir, glaube ich, schon mal sagen. Und wenn man ein bisschen nitpicken will, dann wäre das einer der kleinen Kritikpunkte, den man anbringen kann.
Ja, es ist halt auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, also es kommt irgendwie da auch ein bisschen schwierig Stimmung auf einfach. Also das fehlt halt so ein bisschen, es fehlt, Rico Bushido hat heute eigentlich sehr gut durchs Programm geführt, hat sich Mühe gegeben, die Leute so ein bisschen anzuheizen, aber so 100% hat es eigentlich auch wieder nicht hingehauen, was zumindest dieses Expertenpanel angeht.
Es kam ja noch dazu, dass es dann auch noch Technikprobleme gab, ne, Mikros öfters mal nicht funktioniert haben, einzelne Videos haben nicht richtig gestartet, ne, das ist... Insgesamt war das Setup ist nochmal verbessert worden, also nochmal aufgefahren worden, nochmal eine extra Videoleinwand dazu. Sah sehr toll aus. Da können mal so kleinere technische Probleme auftreten. Aber insgesamt die Warmer Show, das ist halt wirklich kein, also das muss man sich nicht geben.
Nee, also und letztlich bedeutet es halt für viele auch, für uns ja auch, dass man im Prinzip 2 Stunden vor dem Event da sein muss und das ist dann eben, naja, wenn man jetzt nicht gerade wirklich ein ganz normales freies Wochenende hat und keine anderen Verpflichtungen hat, ist es okay, aber für manche ist es dann halt eben auch noch mehr Zeit. Also der Kampf, den wir dann gesehen haben, war Kim Ray gegen Francis Caspin. Von letzterem bin ich echt überrascht, er inzwischen ist noch nicht lange dabei bei der WXW und ist eigentlich ein Student bei der Wrestling Academy. Und der macht für mich auf jeden Fall echt gute Figur, wo ich auch sage, da bin ich wirklich mal gespannt, wie man den in 3-4 Jahren sehen wird. Also für mich hat der sehr, sehr viel Potenzial.
Ja, wenn er dabei bleibt und von schweren Verletzungen verschont wird, dann ist das ein sehr interessanter junger Mann. Hat auf jeden Fall jetzt schon den Look und den Körper eigentlich auch. Und also was er so im Ring gezeigt hat, war stellenweise schon sehr, sehr überzeugend. Und mit Kim Ray hat er natürlich einen erfahrenen Gegner gehabt, der ihm da sicherlich auch in dem Match ein bisschen geholfen hat. Aber insgesamt war das wirklich ein schönes, für ein Warm-up ein sehr schöner Kampf vorweg.
Ja, das hat gepasst und am Ende hat Kim Ray mit dem Implant DDT gewonnen, relativ eindeutig dann auch. Und da kann man nicht meckern. Für so ein kleines Match vorab, das ging glaube ich, keine Ahnung, 8 Minuten würde ich jetzt mal so schätzen, Pi mal Daumen, war das in Ordnung und hat halt Lust auf mehr Wrestling gemacht und auf die großen Geschichten vor allem. Ja, und dann ging es dann mit dem eigentlichen Event los, muss man dazu sagen, in einer brütend heißen Turbinenhalle. Es war unfassbar warm, stickig und schwül. Also die WXW-Leute haben auch schon immer den Tipp gegeben, hier, holt euch was zu trinken, weil es einfach so heiß in der Halle war und es ganz übel. erster Kampf des Abends war dann ein Match, das gleich durch eine Verletzung ein bisschen verändert werden musste, nämlich...
Die Fehde Rotation gegen Emil Sitochi sollte ja in einem Tag-Match kulminieren heute. Rotation hat sich leider verletzt und sein weißer Ritter, Absolute Andy, hat sich dann einen neuen Partner gesucht, der dann gegen Emil Sitochi und Matis Girl antreten durfte.
Das war jetzt auch für das. Das war natürlich dann Marius Alani, der ist dann reingekommen, der dann wahrscheinlich auch. Jetzt fängt sie gerade an zu blitzen, das ist ja abenteuerlich. Der Marius Alani, der auch dann für die Battle Royale später noch eine gewichtige Rolle spielen sollte. Das war so als Opener war das da absolut solide. Also Marty's Girl ist ja, obwohl er der Villain ist, gerade in so einem Übergangsprozess, weil er einfach unglaublich over ist bei den Fans und weil die ihm einfach zujubeln wollen und er ist gerade in so einem Übergangsprozess, dass er langsam Richtung Babyface turnt. Und dass es vor allen Dingen auch in Kombination mit Emil Sitochi halt kriselt einfach. Also der Emil Sitochi will halt immer die fiesen Taktiken fahren. Marty will das auch, aber eher so seine schurkig humorigen Sachen, die er dann da gerne einsetzt. Und das heißt, da hat es schon so ein bisschen Reibereien gegeben. Und ja, Andy und Marius haben dann einfach im Prinzip, ja, die haben die Ungereimtheiten im Teamwork zwischen den beiden Bösewichten ausgenutzt. Und am Ende hat Andy Emil Sitochi, wenn ich mich nicht komplett irre, eingerollt und den Sieg eingefahren. War für mich ein solider Opener, hat Spaß gemacht und hat vor allem von der Mixtur der Wrestler einfach einen guten Anhalter gegeben.
Ja, es war ein unterhaltsames Tag-Match, was nicht keine besonderen Längen hatte, gut funktioniert hat die ganze Zeit. Was man vielleicht noch sagen sollte, am Ende, da deutete sich dann die Probleme zwischen Sitochi und Skrull kamen dann richtig raus, als Sitochi mit dem Regenschirm von Skrull auf Absolute Andy losgehen wollte, der relativ hilflos in der Ecke war. Und Marty Skrull dann dazwischen gegangen ist und gesagt hat, dass das nicht nötig ist, genau. Was dann im Endeffekt dazu geführt hatte, dass Absolute Andy sich berappeln konnte und dann den Zwist im Team zum Sieg genutzt hat.
Ja. Wo ich ja auch gesagt habe, es hätte eigentlich gar keinen Sinn ergeben, wenn er den Regenschirm eingesetzt hat, weil dann wären die ja disqualifiziert worden. Aber das ist ja den Bösewichten anscheinend egal. Ich habe ein bisschen Angst bei Marty, dass er so ein bisschen in die Comedy-Heel-Schiene abdriftet. Also es ist halt schon sehr viel Humoriges dabei, was er halt macht. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass das so ein bisschen, dass sein Charakter von diesem, naja, gewitzten Halunken so ein bisschen in das zu sehr aufs Comedy-Bedachte abrutscht. Also ich weiß gar nicht, wie siehst du das? Das war ja auch in der Battle Royale, hat er ja auch so ein paar Spots gehabt, wo es halt sehr lustig war.
Battle Royale, der dutzendfach eingesetzte Backrake zum Beispiel, das ist alles ein bisschen hart an der Grenze. Ja. Im Moment sehr unterhaltsam, aber wenn man dann zu viel drüber nachdenkt, soll man beim Wrestling ja eigentlich auch nicht machen, dann kann man das schon mal hinterfragen. Aber schauen wir mal, wo die Reise hingeht mit ihm.
Zweiter Kampf war dann Melanie Gray gegen Kaylee Ray, also die Damen waren dann am Werk und Melanie wurde auch von Marius van Beethoven begleitet und nicht von ihrem Wrestling-Freund Kevin Roadster und die beiden gehören ja dem Stab von dem König der Catcher Ewan Simmons an.
Das sind das Gefolge.
Das Gefolge, genau, die Entourage und ja, das war auch wieder so ein Kampf, da war natürlich die Verteilung war ganz eindeutig. Kaylee Ray, also Schottin, wurde ganz klar von den Fans angefeuert. Natürlich der feuchte Traum jedes Wrestling-Nerds, eine rothaarige Punk-Rockerin irgendwie, die da reinkam. Und Melanie Gray ist ja schon seit Jahr und Tag die Diva der WXW und entsprechend unbeliebt. Ansonsten fand ich, war das eigentlich ein Kampf, den man so komplett nehmen konnte. Der war am Anfang ging da ein bisschen langsam los, aber zum Ende hin wurde es dann halt eben sehr unterhaltsam, weil dann Marius van Beethoven zunehmend eine Rolle gespielt hat und er ist ja, obwohl er halt also ein schmächtiger Bursche einfach ist, aber er kann halt einfach den bösen, arroganten Heel gut raushängen lassen.
Das macht er wirklich ganz hervorragend. Der hat auch genau den richtigen Look dafür, diesen schmierlappigen Business-Yuppie-Look, den bringt er wirklich toll rüber. Ich fand das Match also wirklich gut. Zeigt, was im Damenwrestling in der WXW möglich ist, weil auch in dem Fall die Chemie richtig stimmte zwischen Melanie Gray und Kaylee Ray. Das hat man gemerkt, dass sie auch schon öfters mal gegeneinander gekämpft haben. Ist ja jetzt nicht der erste Kampf gewesen. Das wuppte eigentlich die ganze Zeit. Also ich war sehr zufrieden mit dem Kampf. Und zum Finale hin, Marius von Beethoven als Schmierlappen eingegriffen ist, aber dann für sein Schandwerk körperlich gezüchtigt worden von Kelly Ray auf eine sehr spektakuläre Art und Weise.
Ja, es ist Kelly Ray einmal mit dem Topi nach draußen gesprungen und hat Marius abgeräumt in einer Runde.
Das hat man so auch nicht unbedingt kommen sehen. Und der Matchausgang war dann auch für uns nicht überraschend, passte gut rein,
Genau,
war nett gemacht.
am Ende hat Melanie Gray mit dem Melodrum Sharpshooter gewonnen. Relativ klar, aber trotzdem halt eben mit Eingreifen von Marius van Beethoven. Ich wollte gerade noch sagen, wenn Ric Flair jemals einen unehelichen Sohn haben sollte, der klein und schmächtig ist, dann wäre das Marius van Beethoven in meinen Augen. Also er hat einfach so viel, auch gerade mit der Sonnenbrille und so, und dem kam er dann heute raus mit dem weißen Hemd und so. Es sah halt echt aus wie, also der Little Nage, den gibt's ja schon, aber vielleicht der Little German Nage oder so, das würde halt schon ganz gut passen, glaube ich. Ansonsten war der Kampf absolut okay, gibt's nichts zu bemängeln eigentlich. Dass Melanie Gray nach wie vor manchmal ein bisschen grün wirkt, obwohl sie halt da so ein bisschen schon Ewigkeiten dabei ist, ist vollkommen okay. Manchmal fehlt da so ein bisschen der Dampf hinter, aber damit kann ich ehrlich gesagt bei so einem Kampf ganz gut leben, weil es mich einfach gut unterhalten hat. Nächster Kampf, der dritte Kampf des Abends. Also man denkt sich, das geht dann immer so schnell, aber es hat dann bei WXW doch ein bisschen länger gedauert, weil eigentlich vor jedem Kampf ein Videopackage eingespielt worden ist, was auch für meinen Geschmack echt ein bisschen sehr viel war. Deswegen hat die gesamte Veranstaltung am Ende auch, glaube ich, gut an die 4 Stunden gedauert.
War sehr lange.
Also das war alles gute Unterhaltung, aber man muss nicht die Videopackages mehrfach am Abend zeigen. Also das war halt ein bisschen zu viel des Guten. Der nächste Kampf war auf jeden Fall der Titelkampf um die Shotgun Championship zwischen Da Mac und dem ehemaligen Titelträger und Number One Contender Sascha Kehl. Und auch da, das war der einzige Kampf, wo ich ein bisschen wir sind hier, das ist fantastisch. Man könnte denken, wir sind hier im Wald. Jetzt rennt gerade ein Igel bei uns am Auto vorbei. Wunderschön. Naja, auf jeden Fall war es Da Mac gegen Sascha Kehl. Und Sascha Kehl ist immer für mich so ein Kandidat, wenn der wirklich sein ganzes Potenzial ausspielen würde, was er hat, dann, jetzt konzentriere dich mal auf den Podcast und nicht auf den Igel.
Ich höre dir zu, ich höre dir zu.
Wenn der sein ganzes Potenzial ausspielen könnte, dann müsste der eigentlich ein fester Main-Eventer sein. Aber irgendwie, es fehlt halt im Ring irgendwas. Also ich finde immer, wenn Sascha Kehl reinkommt, steht die Halle ja so ein bisschen Kopf, dann rufen sie ja alle Kehl, 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 aber. Und er wirkt ja unglaublich beeindruckend, das verflüchtigt sich aber leider meistens dann, wenn er dann kämpft.
Er ist ja ein Ringer, ein echter Ringer mit Nationalmannschaftserfahrung und allem und imposanter Körper, macht alles über Kraft. Da fehlt dann halt oft die Dynamik. Was aber in dem Kampf jetzt fand ich nicht so negativ aufgefallen ist, weil die Dynamik hat halt da Mac reingebracht. Ich finde, die haben auch gut zusammen funktioniert. Ne? Manchmal hat man bei dem Kran von Balkan ja das Gefühl, dass er mit seinen Gegnern halt ein bisschen Probleme hat, dass es da nicht so harmoniert. Das war in dem Kampf, fand ich das überhaupt nicht negativ auffällig oder so. Ganz im Gegenteil. Sehr gut. Ich war sehr gut unterhalten und muss auch sagen, ich war mir nicht sicher, dass der Mac den Titel behält. Also ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn der Kran den Titel zurückgeholt hätte.
Ja, es war ich sag mal, es war ein okayer Kampf, ist aber insgesamt, finde ich, ein bisschen abgefallen gegenüber dem Rest der Card, aber nichtsdestotrotz, es war okay. Es war der typische kleine, agiler Mann gegen einen großen, kräftigen Mann. Das heißt, zum Beispiel hat Sascha Kehl auch einige Male Da Mac einfach aufgefangen, als der seine Aktionen zeigen wollte, hat er ausgekontert. Zum Beispiel wollte Da Mac, glaube ich, einmal die Mac Magic aus vom Top Rope zeigen oder sonst irgendwas. Die wurde dann abgefangen, ehe sie dann am Ende hin dann doch noch zum Sieg geführt hat. Aber dieses Verhältnis zwischen Kraft und Agilität wurde eigentlich ganz gut dargestellt. Gegen Ende war es dann so ein bisschen holprig. Da waren ein paar Aktionen dabei, die haben nicht 100% gesessen. Also zum Beispiel mal so ein
Ja, das stimmt. Das kann auch ein konditionelles Problem gewesen sein. Es war halt wirklich sehr, sehr warm in der Halle und Sascha Kehl hat enorm viele Power-Moves gezeigt. Das mag eine Rolle gespielt haben, dass am Ende zwei, drei eigentlich spektakuläre Aktionen nicht so hundertprozentig gesessen haben. Aber Ich fand, das war kein generelles Problem. Das war in den Augenblicken, war das ein bisschen ärgerlich, aber hat mich jetzt nicht rausgerissen oder so.
Nö, ich konnte auch mit dem Kampf gut leben. Der war jetzt auch nicht so immens lang, sondern hatte eigentlich die passende Zeit bekommen, dass das eben ein schönes Intermezzo ist, zwischen dem, ehe man dann zu den großen Titelmatches kam. Mir ist aber gerade nur eingefallen, wir haben nämlich was vergessen. Wir haben nämlich das Comeback von Markus Weiß vergessen.
Das stimmt, ja. Markus Weiß, lange verletzter Ringrichter, der in die Storylines involviert gewesen ist, durfte das Damenmatch reffen und die Halle hat sich gefreut, ihn wiederzusehen und er hat sich gefreut, wieder in der Halle zu sein. Das
Genau.
konnte man wirklich spüren und ich fand, es war auch wirklich schön, ihn wieder in Aktion zu sehen. Er hat gefehlt.
Ja, absolut. Und er hat auch gleich wieder Probleme mit den Frauen bekommen. Also das passt ja dann auch wiederum so schön. Er ist ja dann auch ein paar Mal von Melanie Gray herzlich umarmt worden, damit Marius von Beethoven eingreifen konnte.
Genau.
Und das war einfach nett. Also Markus Weiß ist ja auch der Prototyp des Ringrichters eigentlich. Also er ist klein, schmächtig und sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Steuerberater. Und er ist einfach, das ist ein Ringrichter, neben dem auch kleinere Wrestler gut aussehen im Vergleich zu Taz zum Beispiel, der ja einfach viel zu groß ist eigentlich für einen Referee. Insofern ist das auch wieder schön, dass er wieder da ist. Da haben wir auch wieder ein bisschen mehr Abwechslung bei den Ringrichtern. Und ja, ich habe gerade schon gesagt, es geht dann schon mit großen Schritten auf das erste Titelmatch, nee, auf das zweite Titelmatch zu. Das war nämlich dann der Six-Man-Tag zwischen der Legion und dem Cerberus mit Adam Polak. Das war angesetzt als Kampf ohne Regeln. Entsprechend chaotisch ging es da auch zu. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich so bewusst an gar nicht mehr viele Aktionen erinnern. Ich weiß nur, dass es überall in und um den Ring tierisch zur Sache ging und es war einfach ein Riesenchaos.
Ja, es ging direkt mit einem Brawl los. Die einzelnen Protagonisten haben sich ins Publikum gestürzt. Links und rechts des Ringes gab es Action. Man hatte Probleme, dem Ganzen zu folgen. Nach ein paar Minuten hat sich dann immer wieder was auch im Ring abgespielt. Und was man da zu sehen bekam, das war von der Schlagzahl her, war das wirklich beeindruckend. Das ging ja, das ging eine spektakuläre Aktion nach dem anderen. Hier ganz vorne zu nennen, der irre Russe.
Ja, Dragunov hat da auch immer. Er macht das ja immer so mit einer Mischung aus Austeilen und Einstecken, aber vor allem Einstecken. Also, er hat sowohl von Tommy End halt diverse Kicks eingesteckt, als auch, ich glaube, hat er nicht auch den Spear eingesteckt von Dante.
Ja.
Dante ist unter anderem auch hat einen Flip nach draußen gezeigt auf alle Leute, die da so standen. Zum Ende hin, man muss ja sagen, also ich finde ja ohnehin, dass sowohl Legion als auch Cerberus haben ja eigentlich einen klaren Kopf. Also bei Legion ist es natürlich Tommy End, ganz, ganz klar. Und bei Cerberus ist es seit der Verletzung von Dreiske eindeutig Ilja Dragunov, der halt so die Führerrolle innerhalb dieser Gruppierung einnimmt.
Der Julia Nero ist halt im Ring, wirkt er irgendwie blass. Man hat noch keinen, also ist jetzt ja auch schon ein gutes Jahr, dass er wirklich dick in der WXW-Action dabei ist. Aber ich persönlich habe noch nicht das Gefühl, dass ich weiß, wenn er im Ring steht, was mich erwartet. So war das auch heute. Wieder ist ein großer Mann, hat ein paar gute Aktionen gezeigt, einiges eingesteckt, aber irgendwie. Es hat noch nicht so richtig geklickt. Und der andere Mann, der bei Cerberus mitkämpfte, Dirty Dragan, hat sich leider seine schmierige Matte abrasiert, sieht jetzt also nicht mehr ganz so dirty aus, was ein bisschen schade ist. Ist im Kampf auch jetzt ein bisschen unspektakulär.
Unauffällig auch
Ja,
mal, auch die ganze
kein
Zeit über.
schlechter Mann, also beileibe nicht, aber halt im Vergleich zum Dreisker, der fehlt,
Ja.
das ist halt, ne, das ist kein Ersatz.
Es
Das
ist
muss
halt
man.
auch schwierig, dass er halt eben quasi als Neuling in einen Stable reingeworfen wird, der vorher total dominant war und er muss jetzt quasi immer mit sich die Vergleiche mit Dreisker gefallen lassen, der halt eben, naja, der war halt echt so die Wrecking Crew, die da eben da im Ring gerollt ist. Und das kann er halt eben auch mit seinem Kampfstil einfach gar nicht, kann er gar nicht bringen einfach. Und das macht's halt schwer. Und was mir auch auffällt, zum Beispiel Julian Nero hat doch auch vor ein paar Wochen noch oder ein paar Monaten noch seinen neuen Finisher da gezeigt mit dem Handschuh und diesen Tongue in Death Grip quasi. Der kam heute auch gar nicht mehr zur Geltung
Ja,
irgendwie.
ich muss den Kampf nochmal sehen, aber du hast recht, man erinnert sich gar nicht mehr an so viel. Aber was ich jetzt so von den letzten Minuten des Kampfes noch im Kopf habe, mir kommt es so vor, als ob nur der Russe in Action gewesen ist gegen diverse Jungs der Legion und da einiges gezeigt hat und vor allem enorm viel einstecken musste. Und was war das nochmal für eine krasse Serie, die Tommy End gegen ihn gezeigt hat?
Der hat halt einfach eine ganz krasse Kickserie ihm da an den Latz
damit
geknallt.
Damit fing es an, aber das, also da war einiges vor.
Auch ein Double, der hat auch den Double Storm vom Top Rope hat er auch eingesteckt. Also und den Brainbuster, glaube ich, auch. Und auch den Spinning Kick und den High Kick. Also Ilya hat auch immer wieder gefordert hier, auf Russisch natürlich, das kann ich jetzt nicht so nachmachen, aber hat auch immer wieder gefordert, hier, gib mir mehr. Und Tommy End hat halt immer mehr gegeben. Und am Ende war es dann wirklich so, dass dann die beiden sich einfach einen Schlagduell im Prinzip geliefert haben. Einer hat seinen Trademark-Moves angesetzt, der andere wieder zurück und so weiter und so fort. Und dann hat am Ende Ilya Dragunov überraschend mit dem Torpedo Moskau ganz klar sein ganz sauber in der Mitte des Rings gewonnen.
Nachdem er vorher mehrmals knapp auskicken konnte aus den brutalen Finishern von Tommy End, hat er einmal seinen Finisher gezeigt, nämlich den Torpedo, und Tommy End damit gefällt.
Ja.
Und mir kam das Match dann auch nicht so lange vor. Es müssen wir mal gucken, was am Ende wirklich die Zeit gewesen ist. Das Publikum war auch überrascht.
Ja.
Da hat keiner damit gerechnet, dass Tommy End nicht wenigstens einmal auskicken kann.
Ja, und vor allem auch so klar und so schnell eigentlich
genau.
auch. Ja.
Und dann hat sich aber danach, wurde es ein bisschen klarer, wieso es zu diesem klaren Ende kam, weil Tommy End eine Ankündigung machen
genau.
musste.
Genau, Tommy End nahm sich nämlich danach das Mikrofon, nachdem er sich wieder bekrabbelt hatte, und kündigte an, dass dies sein letzter Kampf in Oberhausen war und dass er im August, am 13. August bei einem Special Event in Köln, also sprich, da gibt es zwei Events, so habe ich das jetzt zumindest verstanden, dass es ein Event am Nachmittag gibt, ein Special Event von Tommy End und Michael Dante veranstaltet mit Spezialgästen. Und dann eben am Abend gibt es dann die reguläre WXW-Show. Und bei diesem Special-Event bestreitet Tommy End sein letztes Match bei WXW. Das ist halt, ich sag's ehrlich, für mich ist es keine Überraschung, dass das jetzt so gekommen ist, weil Tommy End einfach jemand ist, der sich über die letzten Monate einfach im Independent-Bereich so dermaßen in den Mittelpunkt gespielt hat und alles gewonnen hat. Er hat bei Progress jetzt letztens das Turnier gewonnen, er ist bei PWG erfolgreich und überall. Also Tommy End hat sich einen Namen gemacht in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren. Er ist einfach, würde ich mal sagen, aktuell ist der Top unter den Top 5 der Independent Wrestler, und ich habe gerade eben schon bei Moonsault gelesen, dass gerüchtet wird, dass er halt zu NXT bzw. WWE gehen wird. Und wenn man ehrlich ist, es ist jetzt, wäre jetzt keine große Überraschung, weil WWE hat jetzt den Brandsplit vor sich. Die brauchen neues Talent, was NXT auffüllt. Entsprechend wäre jemand wie Tommy End, würde da von seiner Aura, von seinem Aussehen und von dem, was er kann, würde da perfekt reinpassen. Oder wie siehst du das?
Sehe ich ganz genauso. Es war absehbar, dass er nicht mehr lange uns erhalten bleibt hier in unserem kleinen deutschen Indie-Wrestling, weil er einfach, der ist zu gut. Das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Ne? Das ist ein Mann, der für Höheres bestimmt. Es ist wirklich schön, dass wir den über lange Jahre die Entwicklung miterleben durften, und jetzt auch 2 Jahre, 2,5 oder vielleicht sogar schon länger, ist er wirklich ein Top-Mann, und hat aber auch wirklich im letzten Jahr auch nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Und wir haben uns eben während der Fahrt auch mal drüber unterhalten, wenn man überlegt, dass wir damals 2009, 2010 ihn da die ersten Male gesehen hatten, da waren wir immer sehr genervt von ihm, haben nicht viel von ihm gehalten, und wir haben es nicht mehr genau hinbekommen, bei welchem Event das gewesen ist.
Das war halt auch zum Karat, das erste Karat, wo er dann ins Finale gekommen ist und gegen
genau.
El Generico verloren hat.
Da haben wir das erste Mal gesagt, okay, da konnte man richtig merken, da ist mehr. Und die Entwicklung ist einfach sensationell, das muss man ganz klar sagen. Also ist ein ganz fantastischer Kämpfer. Wer das Pech hatte, ihn nicht live zu sehen, der hat wirklich was verpasst, weil das ist ohne weiteres internationales Top-Talent.
Ja, absolut. Und er hat einfach einen Stil, der einfach unverkennbar ist. Und auch eine Crispness und eine Geschwindigkeit und eine Sauberkeit auch dabei, die findet man halt eben nicht oft. Und deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass der jetzt da irgendwo. Und ich gönne ihm das wirklich von ganzem Herzen, dass er jetzt da zu NXT geht und da seinen. Also, wenn er zu NXT geht, aber wenn das alles klappt, dann soll er da den größten Erfolg haben. Und ich kann mir absolut vorstellen, dass er da, wenn er das entsprechende Gimmick bekommt und entsprechend Rückhalt, dann wird er da auch nach ganz, ganz oben kommen und da problemlos auch oben mitmischen können. Also von daher kann ich damit absolut leben, auch wenn es mir natürlich ein bisschen wehtut, weil ich befürchte halt auch, dass es Tommy endlich der Letzte sein wird, der uns über kurz oder lang verlassen wird. Ich sehe auch jemanden wie Zack Sabre Jr. sehe ich auch als heißen Kandidaten dafür, dass der bald zu WWE-NXT abwandert.
Warten wir mal ab. es steht zu befürchten, aber darum geht es ja heute auch nicht.
Das stimmt. Aber dann nach der Pause gab es ja dann direkt die nächste große Ankündigung. Diesmal dann von Christian Michael Jacobi, dem Geschäftsführer von WXW.
Ja, zunächst gab es die obligatorische Dankesrede, Retrospektive, die Jacobi immer bringt am Ende einer Tour. Schön gemacht, gut, dass hat sich gut beim Publikum bedankt, der ist ja auch ein guter Redner, dem hört man gerne zu. Und ich hatte schon das Gefühl, okay, die Rede ist ein bisschen lang, jetzt könntest du auch aufhören. Und dann verabschiedet er sich mit einem kleinen Leckerchen. Und das hat er aber nicht in Worten gemacht, sondern nur gesagt, hier, wir haben auch noch was für euch, den Ring verlassen. Und dann gab es einen kurzen Teaser auf der Videoleinwand für WXW Now.
Genau, das wird dann anscheinend der Streaming-Dienst von WXW. Ich habe bis jetzt noch keinerlei zusätzliche Informationen dazu bekommen, außer dass es angeblich im Oktober starten sollte. Wie das dann genau aussehen wird, muss man mal sehen. Wir sind jetzt noch nicht dazu gekommen, aufgrund der Autofahrt von Oberhausen nach Köln, sind wir noch nicht dazu gekommen, irgendwie noch mehr zu recherchieren oder ob da mehr gesagt worden ist. Aber WXW bietet dann wohl auch einen größeren Streaming-Dienst an. Ich stelle mir das so ähnlich vor, wie das Progress macht. Sprich, man bezahlt einen monatlichen Betrag und hat dann Zugriff auf die Video Bibliothek plus halt eben den Zusatzcontent, der da noch geliefert wird. WXW hat ja schon mehrfach angekündigt, dass man auch den Videobereich mehr unterstützen will und dass man da zusätzliche Formate entwickeln will. Da denke ich mal, wird es dann eben exklusive Inhalte für die Abonnenten geben und nicht mehr ganz so viel dann oder vielleicht etwas weniger oder im anderen Maße dann bei YouTube. Das kann ich mir vorstellen. Und ich muss mal abwarten, wie viel das dann kosten wird, was das dann alles bieten wird. Ich finde es eine interessante Sache. Bin aber auch noch ein bisschen skeptisch, ob das bei einer Liga wie WXW so interessant ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so die ganz alten Sachen, die ja dann auch wirklich noch mit der ganz miesen Kameraausrüstung aufgenommen worden ist, ich weiß nicht, ob ich mir die nochmal antun will von 2000, weiß ich nicht, 5 oder sowas. Also die sind halt schon wirklich gruselig teilweise. Also ich habe damals die erste WXW-Show mal auf DVD gesehen. Die war, glaube ich, als Beilage bei WXW Event 100 dabei. Und das kann man sich halt nicht mit angucken, weil es eigentlich alles sehr dunkel und sehr krümelig ist. Deswegen ist es halt ein Unterschied zum WWE Network, wo man einfach...
Ja, lass uns auch nicht zu lange spekulieren. Wir wissen noch nichts Genaues. Ich habe eben auf Twitter gesehen, dass sie gesagt haben, dass sie jetzt erstmal durchatmen wollen und in den nächsten Tagen die News raushauen und Erläuterungen bringen.
Okay.
Dann warten wir einfach ab, was da kommt.
Genau. Und dann gab es auch das große Title-Match zwischen Bad Bones John Klinger, den wir übrigens dann am Mittwoch im Interview haben, das habe ich nach der Veranstaltung mit ihm geführt, und eben dem König der Catcher und dem WXW-Champion Jon Simmons, den wir auch schon mal hier im Interview hatten, passenderweise. Und das war ein Kampf, der hat für mich viel, viel mehr gebracht, als ich mir davon versprochen hatte.
Ja, das war ein ganz, ganz großes Match. Ich habe es bei uns auch noch gesagt, dass das von den ganzen Main-Event-Titel-Matches, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, also ich meine auch sogar, das war das Beste eigentlich. Ne?
Schließe ich mich gerne mit an. Man muss ja auch sagen, dass Carsten Becks letzten Titelverteidigung auch mal ein bisschen zäh waren, auch aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung.
Ja, und wir gehen jetzt gleich noch was ins Detail, aber das war ein Match of the Year-Kandidat, würde ich sagen.
Ich fand es auch absolut fantastisch. Ich habe vor allen Dingen nicht erwartet, dass es so schnell ist. Also ich fand, das war wirklich ein Kampf, absolut, der ging von 0 auf 100. Ich habe eher gedacht, weil Jon Simmons ist ja gerade so ein Experte darin, der so die Kämpfe ein bisschen verschleppt.
Und
ja,
er hat für sein Entrance hat er auch wieder 4 Minuten gebraucht, das gesamte Lied. Die ganze Zeit gepostet, hatte wieder Cheerleaderinnen dabei, hat das ganze Programm aufgefahren,
ja.
Wie wir ihn kennen, und ich liebe ihn dafür, die meisten hassen ihn dafür, weil es einfach sehr langes Gepose ist, aber ich finde es großartig. Und dann wurden die üblichen Zeremonien vor dem Kampf gehalten und dann ging es auch schon direkt los, und zwar wuchtig von beiden Seiten.
Es ging dann halt direkt erstmal nach draußen, ein Brawl, erstmal Richtung Bar, dann haben wir gedacht, es ging sofort nach draußen, also draußen im sprichwörtlichen Sinne, weil es wirklich nach draußen Richtung Gang ging. Anschließend haben sie sich dann auf der Bühne gekloppt, da gab es dann, wenn ich mich komplett irre, einen Bodyslam gegen Bones auf die Bühne und glaube ich auch Backdrop von Bones gegen Jon, der versucht hat, ihn zu piledriven. Anschließend ging es ja eben in den Ring. Da wurden dann unheimlich viele Stühle wurden eingesetzt. Es gab einen Brawl außerhalb, dann nochmal.
Das war ja ein No-DQ-Match. Genau. Die Vorgeschichte ist ja, dass es einige unklare Ausgänge gegeben hat. Wisst ihr ja wahrscheinlich alles. Wenn nicht, müsst ihr das nachlesen. Das war auf jeden Fall ein No-DQ. Und dementsprechend, da haben die Jungs auch gesagt, okay, no DQ, da ja. kümmern wir uns drum. Und früh und reichlich wurden Stühle eingesetzt, sehr spektakulär auch. Also nicht nur einfach ein bisschen geschlagen mit den Stühlen, sondern harte Aktionen auf die Stühle, Stühle aufgestellt und so. Da haben wir einiges zu sehen bekommen.
Ja, unter anderem halt wurde Jon Simmons auf den Stuhl gesetzt und dann gab es den Top Rope Double Dropkick von Bad Bones, der ihn dann wirklich einmal quer durch den Ring geschossen hat. Ich fand aber auch, was mir zum Beispiel bei dem Last Man Standing Match bei Axel Dieter und Marty Scurll damals abgegangen ist, ich fand auch die Steigerung der Gewalt, so blöd das ja irgendwie klingt, die hat halt funktioniert. Es ging halt zuerst draußen mit normalen Mitteln zur Sache, dann kamen Stühle und dann wurde es eben immer persönlicher. Sprich, es gab dann eine schöne Anspielung auf Game of Thrones, wo Marius von Beethoven und Kevin Rhodes da Bad Bones angegriffen haben, ihn festgehalten haben und Jon Simmons wollte ihn dazu zwingen, auf die Knie zu fallen.
Vor dem König
und er hatte eben schon den Kendo-Stick in der Hand, wie das Schwert, was dann nur zum Köpfen hätte fallen sollen. Natürlich hat Bad Bones nicht das Knie gebeugt, sondern hat sich aufbegehrt gegen den König der Catcher, woraufhin es dann einen heftigen Schlag mit dem Kendo-Stick gab und noch viel mehr Gedresche. Das konnte dann Bones aber hinterher auch wieder kontern. Dann hat er eben Jon Simmons mit dem Gürtel verprügelt, dem Kendo-Stick des armen Mannes.
Und dem Ledergürtel seiner Hose, muss man dazu sagen. Nicht dem Championship-Belt. Und er hat ihn gepeitscht.
Ja.
Das war gut gemacht, durchgezogen. Beide Kämpfer waren auch ordentlich gezeichnet.
Ja.
Also man konnte sehen, die haben nicht gespart. Da wurde der Kendo-Stick wurde voll durchgezogen, der Ledergürtel wurde durchgezogen. Und natürlich Aktionen, die auf Stühle erfolgen, die hinterlassen auch Spuren. Da sind beide 110% gegangen.
Ja, zum Ende ist dann auch ein Tisch zu Bruch gegangen. Das heißt, wenn ich mich nicht komplett irre, war es ein Overhead-Belly-to-Belly von Jon Simmons gegen Bad Bones durch einen Tisch, der eben in die Ringecke gelehnt war. Das heißt, es war sogar ein echter Tisch, muss man ja immer bei WXW dazu sagen. Es war keine Spanplatte mit Böcken, sondern es war ein echter Wrestling-Tisch. Und der dann eben da zu Bruch gegangen ist. Das war schon mal eine coole Aktion. Und am Ende gab es dann doch den Sieg und die Titelverteidigung für Jon Simmons. Ganz überraschend.
Nach einigen, beide Leute kickten aus brutalen Finishern harten Aktionen aus. Wir hatten so einen kurzen Moment, wo wir gesagt haben, so jetzt langsam müssten hier mal ein Ende kommen, weil sonst wird's einfach zu viel.
Ja.
Aber das muss man sagen, perfekt gemacht. So, gerade als wir das Gefühl hatten, vielleicht wird's doch ein bisschen viel, kam das Ende.
Ja, das war dann das Ende. Kam dann auch ganz typisch für Jon Simmons mit dem Piledriver auf einen Haufen Stühle.
Genau.
Und das hat dann auch gereicht für Bad Bones.
Ja.
Und ich habe gesagt, es ist immer ein großes Qualitätsmerkmal, wenn ich bei einem Kampf dreiviertel der Zeit stehe. Ich habe sonst meinen Sitzplatz in der letzten Reihe und kann von da auch gut sehen, aber das war wirklich ein hervorragender Titelkampf, unheimlich hart geführt, schnell geführt, dramatisch, auch mit der Einbeziehung von Kevin Roadster und Marius von Beethoven und Melanie Gray.
Müssen wir natürlich, das haben wir ganz vergessen bei der ganzen Action. Es sollte auch wieder ein Bellshot von Kevin Roadster geben,
ja.
Angewiesen vom König. Und er hat es natürlich gebotcht und hat seinen König niedergestreckt, was natürlich zu einem miesen Wutausbruch geführt hat. Und wir kommen ja nachher noch zum Shotgun-Turnier. Da haben wir dann noch mehr.
Genau, das wurde da quasi dann nochmal aufgegriffen. Und wie gesagt, also über das Title-Match braucht man gar nicht mehr so großartig viel zu erzählen. Das war ein fantastischer Kampf. Und Bones war danach auch ein bisschen angeschlagen, aber das hört ihr dann am Mittwoch im Interview, was er sich nach diesem Kampf am liebsten wünscht. Ich sage, in erster Linie ist es Eis. Ehe es dann ja zum großen Hauptkampf eigentlich kam, das ist ja eigentlich schon irrsinnig. Du hast erstmal so ein so ein riesen Title-Match und dann haust du einfach nochmal die große Battle Royale da hinten raus. Das ist schon ein Luxusproblem, was WXW in diesem Fall hat. Und apropos Luxusproblem, das Shortcut to the Top-Match fing ja auch gleich mit einer riesen Überraschung an. Also zum einen kam Walter offensichtlich ein bisschen zu schnell in den Ring. Ja. Zumindest für die Ankündigung.
Genau, als Nummer 1 kommt Walter und wer ist Nummer 2? Man überlegt, wer könnte es sein? Wer kommt rein? Chris Hero.
Ja.
Mega Pop. Das Publikum völlig überrascht, absolut begeistert. Chris Hero auch als nette Geste mit dem Dirk Nowitzki Basketballtrikot, Verneigung vor der Nummer 41, hat mir persönlich als Basketballer natürlich sehr gut gefallen. Das Publikum, das ist ja alter WXW-Liebling und gerade in Oberhausen ein absoluter, also steht ganz oben am Sternenhimmel, die Fans total begeistert. Ich fand es auch schön, weil man ihn jetzt auch länger nicht mehr gesehen hatte. Der körperliche Zustand von Chris Hero ist natürlich, man merkt, dass er nicht mehr Vollzeit-Wrestler ist. Er hat nochmal gut draufgepackt. Die letzten Male, als er bei der WXW gewesen ist, war er schon so grenzwertig, würde ich mal sagen.
Ja.
Und das war dann doch jetzt, also,
Ja, Chris Hero ist, ich mag ihn ja wirklich sehr und es ist immer großartig, ihn zu sehen, aber es ist halt, also, wenn jemand inzwischen deutlich speckiger aussehen noch als Walter, also und Walter, der übrigens auch mal abgenommen hat, aber Walter, der so als Hühne und ne Masse im Ring gilt, und Chris Hero wirkt da einfach nochmal so viel unförmiger, das ist eben ganz merkwürdig. Also ich weiß auch nicht genau, was Chris Hero macht, ob der einfach eine Vorliebe für gutes Essen hat oder für eine Abneigung gegen das Gym oder das Laufband oder Joggingschuhe, aber es ist einfach schwierig, ihn im Ring zu sehen. Obwohl, das Überraschende bei ihm ist halt eben, dass er die Aktionen alle noch durchbringen kann. Genauso wie es halt früher war. Und dass er genauso gelenkig und schnell und behende ist wie vorher auch. Also das spreche ich ihm nicht ab, aber ich finde es einfach, dass er das auch zum Wrestling eben ein gewisses Aussehen gehört.
Absolut. Er hat sich lange dann im Kampf gehalten, hat seine Ringerfahrung genutzt, sich oft in die Ecke verkrochen und festgehalten. Ich denke, wir gehen jetzt nicht auf jeden, der reingekommen ein. Nur ein paar persönliche Highlights wollen wir wahrscheinlich mal erwähnen. Insgesamt, bevor wir gleich ins Detail gehen, es war eine sehr, sehr gute Battle Royale.
Ja.
Meine Nummer 1 ist immer noch die erste, die Premieren Battle Royale, die WXW gemacht hat vor 4 Jahren, weil die einfach, das waren so viele Überraschungen und so viele gute Ideen, das war wirklich einzigartig. Das Jahr danach war solide, wenn ich das recht erinnere. Dann letztes Jahr war, also in meinen Augen, hatte ich die ganze Zeit schon wenig Spaß bei der Battle Royale. Dann kam das Malheur, das kurz vor dem großen Finale das oberste Ringseil gerissen ist, was natürlich bei einer Battle Royale eine absolute Katastrophe ist, wenn man da durchkämpfen muss. Und dann als Krönung der Sieg von Grado, den ich wirklich, also dem ich ihn überhaupt nichts abgewinnen kann, im Ring und als Figur gar nichts.
Ja.
Und also da war ich bedient. Also es gibt selten ein Event, wo ich richtig mies gelaunt bin danach. Und das war einer davon, also einer der ganz, ganz wenigen. Und das war aber jetzt also sehr viel Wiedergutmachung. Das war als letzter Event der Tour ja auch gesehen. Der Event war klasse und das finale Match, die Battle Royale, die war großartig.
Ja, sie haben es halt auch eben geschafft, so viele Crowdpleaser einzubauen. Also Jacoby hat ja in seiner Rede auch sehr oft auf die Vergangenheit von WXW angespielt und entsprechend sind halt eben auch ganz viele Leute aus der Vergangenheit in den Ring gekommen und haben einfach nochmal, ja, sich nochmal gezeigt. Also da war dann zum Beispiel...
Ja, aber ohne, dass es irgendwie peinlich oder gezwungen wirkt.
Ja,
ne? Also dass man zum Beispiel Carnage kam rein, sieht gut aus, hat auch ein paar Highlight-Momente gehabt.
Genau.
Bevor er dann eliminiert worden ist. Das war durchweg gut gemacht.
Tank war auch zum Beispiel, ist auch noch dazu gekommen, passt ja ebenso in die Riege der ganz alten WXW-Leute wie Chris Hero. Und ja, also ich fand die erste Hälfte der Battle Royale, fand ich, die plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Da waren halt sehr viele Big Men, Anführungsstrichen, im Ring. Und es gab relativ wenig Eliminierungen einfach über lange Zeit. Ja. Das hat sich jetzt nicht gezogen, aber man hat halt so ein bisschen, es fehlt jetzt auch die dramatischen Höhepunkte einfach. Und das hat erst so gegen Ende angezogen, wo dann eben die Leute auch in den Ring gekommen sind, die ja für den Sieg in Frage gekommen wären. Man spielt ja dann doch immer so ein bisschen Hobbybooker und überlegt sich das.
Ja, wohl, als Dritter kam, glaube ich, absolut Andy schon in den Ring. Dritter oder Vierter, sehr früh am Anfang. Ja, okay. Aber es war, also es stimmt, es sind am Anfang relativ wenig Leute eliminiert worden. Ja. Es waren sehr viele, sehr große, sehr schwergewichtige Leute im Ring, die aber jetzt nicht nur gebrawlt und geschlagen haben, sondern wir haben sehr viele Finisher gesehen.
Das stimmt. Und wir haben auch noch eine Wiedervereinigung gesehen. Die Kill Holding hat sich wieder getroffen und endlich hat es Aaron Insane geschafft und jetzt Kehl hat es anscheinend jetzt dieser Stunde noch geschrieben, dass es jetzt offiziell wieder die Kehl Holding gibt. Also bestehend aus Sascha Kehl und Aaron Insane. Und dann finde ich, sind die beiden auch eigentlich ganz gut untergebracht, weil ja Sascha Kehl jetzt so ein bisschen raus aus dem Shotgun-Title geschehen ist. Aaron Insane hat eigentlich keine große Rolle gespielt, außer Kehl Holding-Sympathisant und letztes Mitglied. Entsprechend war das schon mal ganz gut, sind die beiden da ganz gut eingesetzt. Ja, ansonsten hatten wir noch so ein bisschen den Stable Brawl, den mit Cerberus und Legion wurde dann nochmal aufgegriffen, wo relativ schnell der gesamte Cerberus eliminiert worden ist. Ilya Dragunov wurde relativ überraschend schnell für mich eliminiert.
Da haben wir uns beide erstaunt angeschaut. Was sicherlich noch erwähnenswert ist, ist, dass die Geschichte von Emil Sitocci und Marty Skrull kulminiert ist. Der Zwist, der sich angedeutet hatte im ersten Kampf des Abends, hat sich dann entladen, indem Skrull Sitocci eliminiert hat, hinterrücks, kurze Zeit danach selber rausgeworfen worden ist und dann haben die beiden sich durchs Publikum aus der Halle rausgeprügelt. Ich denke, da steht uns eine nette Fehde ins Haus und da freue ich mich auch drauf. Ja. Bei Sitocci muss man ja immer gucken, dass er gut untergebracht ist, storymäßig. Sieht fantastisch aus, bewegt sich großartig, aber oft, für mich zumindest, zünden die Kämpfe von ihm nicht. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn es eine Fehde gegen Skrull gibt, dass das sehr gut funktioniert.
Ja. Bedeutet aber auch gleichzeitig den kompletten Babyface-Turn von Marty Skrull.
Das ist richtig.
Also da ist jetzt nichts mehr mit dem bösen Buben, der irgendwie versucht, den Schurken in den guten Jungs rauszukitzeln, sondern der Villain ist jetzt plötzlich ein guter. Ich hoffe, dass das nicht zu klischeehaft wirkt und zu platt wird. Ich habe da ein bisschen Angst vor, aber da werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Richtig, also für mich die sensationellste Eliminierung war wahrscheinlich, dass Marius Al-Ani hat Big Daddy Walter rausgeworfen.
Richtig, ja.
Da habe ich ja nur gebrüllt, das ist ja wie damals, als Maven den Undertaker rausgeworfen hat, beim Royal Rumble 2002, wenn ich mich nicht komplett täusche, war das. Das war schon eine herbe Überraschung. Ebenso, dass Ilja Dragunov relativ früh rausgeflogen ist. Wir haben auch noch ein paar Gastwrestler gehabt. Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen.
Hakim Bakur.
Genau, Hakim Bakur war drin.
Der macht einen sehr guten Eindruck. Ich habe den Mann noch nie persönlich gesehen, aber der sieht gut aus, bewegt sich gut und hat Kraft. Also der hat da einige schwere Jungs durchaus gehoben. Das hat einen guten Eindruck gemacht. Den würde ich gerne öfters sehen.
Ja, da habe ich mir auch gedacht, das wäre jemand, den könnte WXW auch aktuell gebrauchen, weil es gibt jetzt ja auch so ein paar Lücken dadurch, dass eben, wie gesagt, so jemand wie Tommy End sich verabschiedet, da muss ja irgendwie gefüllt werden. Einer, der dann auch in diese Lücke hineinpassen könnte, wäre Axel Dieter Junior.
Genau, der ist scheinbar eliminiert worden im letzten Drittel des Kampfes. Es war sehr unübersichtliches Geschehen im Ring. Er hat auf der Ringschürze mit einem gekämpft.
Ich glaube, es war absolut Andy, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann wurde er zusammen mit Absolut Andy auch da weggekickt. Wie uns dann nachher aufgefallen ist, wurde aber seine Eliminierung nicht per Mikro verkündet. Hätte uns ein Zeichen sein können. haben wir aber im Trubel nicht drauf geachtet, weil der dann am Ende wieder aufgetaucht ist.
Genau, denn die letzten Nummern waren nämlich 27 war Kevin Rhodes da, der hat nämlich dann Chris Hero eliminiert und hätte dann allein im Ring mit der Nummer 28 gestanden. Das wäre Marius von Beethoven gewesen. Dann kam aber Jon Simmons in den Ring, hat gesagt, hier, verpiss dich aus meinem Ring oder ich hau dir ein paar rein. Und Kevin Rhodes hat aber dann aufbegehrt gegen den König der Catcher und gegen seinen Herrn und Meister. Hat gesagt, nein, ich bleibe hier. Woraufhin Jon Simmons sich selbst in die Battle Royale reingeholt hat und Marius des Platzes verwiesen hat. Und so, dass wir ein Aufeinandertreffen hatten von Kevin gegen Jon.
Genau.
Das war dann die Pointe. Und Axel Dieter war zu diesem Zeitpunkt
scheinbar eliminiert.
Genau, aber der kroch halt irgendwo um den Ring herum und ist halt anscheinend nur durchs zweite Seil gegangen. So, jetzt haben wir die ganze Geschichte so ein bisschen aufgedröselt. Überraschenderweise, nachdem ja zuletzt Kevin Rhodes da ja in der Dusche misshandelt worden ist, um es mal so auszudrücken, von Jon Simmons, hat sich jetzt Kevin Rhodes da ein Herz genommen, hat gegen Jon Simmons gekämpft, was natürlich einen riesengroßen Pop beim Publikum zur Folge hatte, die natürlich für den Underdog gewesen sind und Kevin Rhodes da ist ja aus dubiosen Gründen ohnehin over wie Sau. Entsprechend war das dann schon mal toll. Bis dann Nummer 29 reinkam und das war nämlich Tommy End, der nochmal angekündigt hat, bevor ich nach wo auch immer hingehe, bevor ich WXW verlasse, will ich noch meinen Titel wieder haben. Und deswegen nehme ich am Shortcut to the Top teil. So, deswegen, jetzt haben wir es langsam sortiert. Das ging dann so weit, dass erstmal Jon Simmons hat Kevin Rhodes da rausgeschmissen.
Ich glaube, so war's.
Und Jon Simmons hat Tommy End auf jeden Fall den Piledriver verpasst, sodass Tommy End am Boden lag und fertig war. Und man eigentlich dachte so, oh je, jetzt gewinnt Jon Simmons die Battle Royale und ist dann am Ende Titelherausforderer auf sich selber. Und ja, dann gab es aber die große
Nummer 30.
Genau. Und es gab
Wer
ja schon.
Wer war die Nummer 30?
Es war natürlich der eigentlich zurückgetretene Carsten Beck, der dann zurückgekommen ist und plötzlich wieder mit seiner alten Musik aufgetreten ist und auch kein König der Catcher mehr ist, sondern der König des Volkes jetzt oder irgendwie sowas in der Richtung. Das führte dann eben zu den Final Four.
Die Mega-Pop natürlich, dass er reingekommen ist.
Ausgerastet. Also man hätte nie erwartet, dass ein Carsten Beck jemals so angefeuert würde. Ja. Finalen vier waren dann eben Jon Simmons, Tommy End, Carsten Beck und dann zum Ende auch Axel Dieter Junior, der nämlich Tommy End eliminiert hat.
Genau. Und in den Ring plötzlich wieder auftaucht und Tommy End dann rausschmeißt. Auch durch eine ein bisschen hinterhältige Aktion. Ja. Ne? Also Tommy End steht, guckt nach draußen, wird dann quasi von hinten einfach weggewämst.
Ja.
Wir dachten zuerst, das wäre eine illegale Aktion gewesen, bis uns dann per Mikro erklärt worden ist, dass der gute Axel Dieter Junior ja gar nicht eliminiert gewesen ist. Und dann hat Axel Dieter Junior im Endgame doch auch den dunklen Axel Dieter Junior ein bisschen raushängen lassen.
Absolut. Ne? Also er hat ja wohl ins Publikum geschimpft, hat das Publikum beleidigt auch und ja, hat auch sehr arrogant reingeblickt.
Hat gezeigt, dass er die Number One Contendership unbedingt haben will. Hat, wenn sich der Gegner am Ringseil festgehalten hat, wenn er ihn eliminieren wollte, hat er in die Hand gebissen.
Ja.
Und hat alles gegeben und hat auch von der Mimik her deutlich gemacht, dass ihm jetzt alles egal ist, er ja, nur diesen Title Shot haben will.
Genau, und sein Gegner am Ende, die letzten beiden, waren Axel Dieter und Carsten Beck. Und es hat am Anfang so ein bisschen geholpert zwischen den beiden, da lief es irgendwie nicht so 100% rund, aber es war natürlich am Ende eine unheimlich dramatische Geschichte zwischen den beiden. Und es hat auch irgendwie gepasst. Natürlich Carsten Beck, der auf einmal jetzt super over und super beliebt war, gegen Axel Dieter, der gerade in Oberhausen einfach furchtbar unbeliebt ist und auch schon beim Entrance, obwohl da ja noch nie mal irgendwas passiert ist, schon ausgebuht worden ist. Und es wirkt jetzt anscheinend, auf mich zumindest so, als ob Axel Dieter jetzt wirklich dauerhaft in Oberhausen einfach der Bösewicht ist oder als jemand zumindest ist, der den Hass einfach annimmt und sagt, ja, scheiß drauf, dann put mich halt aus, drauf geschissen. Und ja, Carsten Beck aber konnte sich dann am Ende doch durchsetzen und hat Axel Dieter eliminiert, sodass Carsten Beck jetzt Number One Contender ist.
So sieht's aus. Und wir sind überrascht gewesen. Es war wirklich großartig. Die Konstruktion dieses Shortcut to the Tops hat mir sehr gut gefallen. Das Endgame war fantastisch, hat gut funktioniert. Die Crowd war völlig hin und weg.
Ja.
Am Ende hat der gute Carsten dann noch eine Rede gehalten und ist jetzt das Über-Babyface, der Held des Volkes, der für uns den Titel zurückholen wird beim Fan-Event. Ob diese Wandlung so lange so gut beim Publikum ankommt, muss man mal sehen. Ist ja immer ein Problem, wenn Heels plötzlich super Babyfaces werden, ne? wie lang die Fans dahinter stehen. Aber für den Moment war es absolut großartig.
Ja, also, ich muss sagen, mir war auch fast die Rede fast ein bisschen zu viel. Aber nichtsdestotrotz hat es halt die Leute wollten Carsten Beck sehen und die Leute wollten auch eben ihn als Herausforderer haben und deswegen war das, es war halt eine Battle Royale für mich, die hätte genauso gut jeder Fan so schreiben können, einfach weil es aus dem Herzen kam. Man hat einfach das Gefühl gehabt, dass die WXW jetzt mal gesagt hat, so, wir machen jetzt wirklich mal rund um das, was unsere Fans irgendwie wollen und was sie halt lieben. Und das sind zum einen die alten Stars, aber auch gleichzeitig die neuen Leute, die irgendwie dann im Mittelpunkt sind. Und es war eine schöne, es waren so viele schöne kleine Geschichten wieder in dieser Battle Royale drin, dass das für mich, glaube ich, echt so die, wahrscheinlich sogar die beste Battle Royale war, die wir gesehen haben. Gerade noch mit den ganz großen Überraschungen. Also, und um diese ganze Geschichte jetzt mal irgendwie abzuschließen, ich fand auch diesen Event ganz, ganz hervorragend. Von vorne bis hinten, die ersten Kämpfe waren halt schöne Anheizer, hatten dann klar ihre Höhepunkte im Tag-Team-Title-Match und im Championship-Match und natürlich in der großen Battle Royale. Insofern absolut gelungener Event, der sehr viel Spaß gemacht hat und mit einer Crowd, die auch Bock hatte. Also das hat beim letzten Event in Oberhausen ja auch so ein bisschen gefehlt. Diesmal war die Crowd richtig heiß und
in der Tat,
ist wirklich drauf abgegangen, weil vielleicht lag es auch an den Temperaturen.
Alles, was wir jetzt an Negativen gesagt haben, das muss man mal ganz klar einordnen. Das war eine große Show, fantastische Unterhaltung. Das ist dann alles nur Nörgeln auf hohem Niveau gewesen. Also dass das ein bisschen viel war mit den Videopackages, dass da zwischendurch mal ein, zwei Entrances nicht geklappt haben, ne, technische Probleme. Aber das ist alles, das soll dem Event keinen Abbruch tun. Das war eine ganz große Show.
Also wirklich, kommt ja am Ende auch nicht an, ob jetzt mal ein Video nicht läuft oder ob da ein Video zu viel läuft oder sonst irgendwas. Das macht die Show nicht besser oder nicht schlechter. Insofern war das halt wirklich ein Event, den man gesehen haben muss. Und wenn man den noch nicht gesehen hat, weil man nicht live in der Halle dabei war, dann sollte man den auf jeden Fall bei Vimeo nachholen, was ja dann wahrscheinlich auch zeitnah von WXW veröffentlicht wird. Natürlich ein bisschen schade, dass halt einige der Entrances dadurch leider verloren gehen, weil gerade Carsten Beck natürlich bei diesem Comeback, da wird halt vieles verloren gehen, weil Leute halt ausgerastet sind einfach. Ja. Und wenn da jetzt drüber gedubbt wird, ist es halt ein bisschen schade, aber da machst du halt nichts dran. Aber trotzdem, insgesamt
war es... So ist die Rechtslage, anders geht's halt nicht. Ne?
Eben, aber ansonsten war es ein ganz großer Event und absolut... empfehlenswert von meiner Seite.
Er war vom Unterhaltungsgesichtspunkten war es fantastisch und ich fand es auch sehr gelungen. Das war ja das Tourende. Man hat Storylines zum Abschluss gebracht und hat aber gleichzeitig schon für die zweite Jahreshälfte neue Storylines gut in Stellung gebracht. Nicht irgendwie holprig, sondern wirklich gelungen aus den Entwicklungen heraus. Das ist wirklich gut gemacht.
Ja,
gut
absolut. Gemacht. Absolut und man kann sich da auf jeden Fall auf den Tourauftakt freuen und dann geht's ja auch, also für mich zumindest geht's dann in Köln am 13. August weiter im Club Bahnhof Ehrenfeld. Da freue ich mich auch schon drauf, nicht zuletzt, weil dann ja auch das Goodbye-Match für Tommy Enter stattfindet und ich bin sehr gespannt, was man sich dafür ausdenkt. Ansonsten würde ich sagen, beschließen wir jetzt auch mal den Podcast, weil ich glaube, wir haben es jetzt schon fast 1 Uhr nachts mittlerweile. Im Auto wird es auch langsam stickig. Ich bedanke mich fürs Zuhören, verweise nochmal auf die Facebook-Seite headlock.de oder schaut einfach bei Twitter vorbei. Und natürlich verpasst nicht diesen Mittwoch, weil da gibt es dann eine Spezialausgabe, nämlich den Talk mit Bad Bones John Klinger, mit dem ich noch nach dem Event gut 20 Minuten über ihn selbst, seine Karriere und seine Vorhaben in der näheren Vergangenheit irgendwie gesprochen habe. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Talk. Ich hoffe, ihr hört ein bisschen zu. Ich bedanke mich erstmal bei David natürlich, dass er dabei war und sich hier noch die Nacht um die Ohren geschlagen hat.
Dem anderen David
und dem zweiten David. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Und auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine schöne Woche bis Mittwoch und bis dahin. Tschüss.